Ich mal fragen, wer alles getauft ist. Mal Hand hoch. Dankeschön. Dankeschön. Ja, du bist tot. Wollte ich nur mal so sagen. Aber ja, das steht in der Bibel. Steht in der Bibel. Aber mal ganz langsam, ganz ruhig von vorne. Heute ist offiziell der Sonntag Quasimodo Geniti. Das heißt auf Latein, wie die neugeborenen Kinder. Und das kommt daher, dass früher, viele Jahrhunderte bei den ersten Christen, an Ostern, in der Osternacht, die Menschen getauft worden sind. Da sind wir ganz nah bei unserem Thema heute dran. Und es ist auch nicht so, wie es heute vielleicht bei vielen ist. Ostersonntag ist okay, Ostermontag, da ruht man ein bisschen aus und dann ist Ostern eigentlich fast schon vergessen. Dann wird abdekoriert und dann geht es so weiter mit Frühling oder fast schon Sommeranfang. Nein, die Osterzeit geht eigentlich viel länger. Und man hat auch besonders an diesem ersten Sonntag nach dem Osterfest sich nochmal bewusst daran erinnert, was man mit Ostern auch geschenkt bekommen hat. Aber zurück zu unserem Text. Tod durch Taufen. Ich habe ja gesagt, das steht in der Bibel, wenn du es mir nicht glaubst, können wir gern zusammen lesen, Römer 6 ab Vers 3. Da heißt es, ihr alle müsst euch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die wir in Christus getauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Vielleicht erinnerst du dich an die Predigt vom Karfreitag. Jesus ist aus Liebe zu dir gestorben. Er hat alles aufgegeben für dich. Er nimmt die zerstörenden, todbringenden Folgen der Sünden auf sich. Aber das ist nicht irgendwas, was früher mal passiert ist, ein historisches Ereignis, sondern Jesus möchte dich dabei haben. Das hat was mit dir zu tun. Und ein Zeichen dafür, für diese Verbindung, ist die Taufe. Und das steht nicht nur im Römerbrief. Ich habe ein paar Stellen herangezogen, da gibt es wahrscheinlich noch mehr. In Galater 2, Vers 19 steht, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Oder in 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, dass wir erkennen, dass einer für alle gestorben ist, dass dann alle gestorben sind. Oder im Kolosserbrief steht es ähnlich, wie wir gerade gelesen haben. Als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden und durch die Taufe seid ihr mit ihm zusammen auferweckt worden. Denn als ihr euch taufen ließt, habt ihr euch ja im Glauben der Macht Gottes anvertraut, der Christus vom Tod auferweckt hat. Einst wart ihr tot, das heißt, euer Leben war voller Schuld. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat unsere Schuld vergeben. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Grundlage von unserem Glauben ist. Dass das, was Jesus getan hat, nicht einfach seine Sache ist. Ein Ereignis, was man halt glaubt oder auch nicht. Eine historische Begebenheit. Nein, das, was an Karfreitag geschehen ist, dass Jesus gestorben ist, das hängt ganz eng mit dir zusammen und auch seine Auferstehung an Ostern. Vielleicht ist dir das Bild mit der Kreuzigung ein bisschen zu sperrig. Zugegeben, das ist keine schöne Vorstellung. Die Bibel ist vielfältig und drum gibt es da auch ein paar andere Bilder dafür. In Galater 3, Vers 27 steht: Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Das ist schon ein etwas freundlicheres Bild. Wenn es kühl ist, ist es schön, etwas anzuziehen. Aber auch hier eindeutig die Verbindung. Jesus möchte dich dabei haben. Ein anderes Bild, was mir persönlich am besten gefällt, das lesen wir im Titus, im Brief an Titus, Kapitel 3, die Verse 4 und 5. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Hast du das schon mal gehört? Hast du dir das schon mal vorgestellt? Die Taufe als Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist? Es ist heute vielleicht ein bisschen weiter weg, weil Taufen heute meistens an kleinen Kindern durchgeführt werden und meistens auch nur, indem man Wasser über den Kopf gießt. Die ersten Christen und auch Jesus selber wurden komplett untergetaucht. So richtig. Und ich glaube, bei dieser Art von Taufe ist das mit dem Sterben und Auferstehen noch mal viel deutlicher. Die Welt geht unter und man kommt wieder hoch. Aber mir gefällt dieses Bad, dieses Bild vom Bad der Wiedergeburt. Und noch ein Bild. Das ist jetzt fast ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde es sehr spannend und es steht in der Bibel. Haben extra die Kinder so schön vorhin noch mitgeholfen. Im 1. Petrus, im 3. Kapitel steht, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechte, damit er euch zu Gott führe und ist getötet worden nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und dann heißt's, Gott hatte Geduld wie zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden, durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild für die Taufe, die auch jetzt euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung von Jesus Christus, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren in den Himmel. Die Arche Noah als Sinnbild für die Taufe. Gewagt, aber doch eindrucksvoll. Und auch hier nochmal ganz deutlich, es geht hier nicht um das Abwaschen von äußerem Schmutz, sondern, wie es hier heißt, um ein gutes Gewissen, um Reinheit, um Gerechtigkeit, die dann vor Gott gilt. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. In der Taufe passiert was. Das ist nicht nur ein leeres Ritual. Das ist nicht nur ein bisschen Wasser und sonst nichts. Jesus gibt alles für dich und er möchte dich dabei haben. Das wird in der Taufe deutlich. Und ich bin dankbar, dass das in verschiedenen Stellen in der Bibel so deutlich herausgearbeitet wird. Das kann einem nämlich auch Sicherheit geben. Ich bin getauft. Das soll Martin Luther mit Kreide groß auf seinen Schreibtisch geschrieben haben, wenn er selber von Zweifeln befallen wurde oder unter schweren Anfechtungen litt. wenn er nicht der wackere Glaubensheld war, der mutig vorangegangen ist, dann hat er sich besonnen. Es ist nicht ich, der immer mutig sein will. Die Rettung hängt nicht von mir ab, sondern von Jesus. Er hat alles für mich getan. Und das Zeichen, das ich bekommen habe, das ist die Taufkerze. Ich weiß nicht, ob du eine Taufkerze bekommen hast. Als ich getauft wurde, war das noch nicht üblich. Aber ich finde das eine schöne Sache. Und meistens wird dabei auch gesagt, diese Taufkerze kannst du nicht nur an deinem Tauftag oder Geburtstag anzünden, sondern vielleicht auch gerade in schweren Stunden, wenn es dir nicht gut geht. Als Erinnerung dadurch, dass Jesus dein Licht ist. Tod durch Taufen? Nicht ganz leicht zu verstehen. Und doch ist es wichtig, das, was an Karfreitag, an Ostern geschehen ist, das hat was mit dir zu tun. Du bist da mit einbezogen. Aber das war noch nicht alles. Der Text geht weiter. Meine zwei Leben. Paulus schreibt, es gilt also zu begreifen, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt würde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Unser alter Mensch ist gestorben. Was heißt das, alter Mensch? In der Zeit von Paulus war das vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen, weil die Menschen, mit denen er da geredet hat, zu denen er hier schreibt, das waren vorher Heiden. Die haben nicht unbedingt ein frommes Leben geführt. Da gab es wunderbar diesen Vorher-Nachher-Effekt. Ja? Vorher ein Leben ohne Gott, nachher ein Leben mit Gott. Manche erleben das auch heute noch und das ist gut. Aber viele, vielleicht wenn sie als Kind getauft sind oder wenn sie auch den Glauben schon als Kind mitbekommen haben, die haben nie wirklich diesen Vorher-Nachher-Effekt, weil sie in dem Sinn nie ein heidnisches Leben geführt haben. Und trotzdem passiert da was. Es gibt zwei Leben. Ich habe das mal ein bisschen grafisch dargestellt. Wir alle haben das natürliche Leben. Wir alle werden geboren und leben unsere Lebenszeit dahin. Und irgendwann sterben wir alle. Das sind die Fakten. Aber dann gibt's noch eine entscheidende Wendung. Hier. Wo nämlich das zweite Leben dazukommt. Der Punkt, an dem das passiert, der kann verschieden sein. Wir haben hier gelesen, in der Taufe passiert viel. Manche sagen aber, das gilt für mich erst, als ich das bewusst entschieden habe, als ich das bewusst erlebt habe, dass Jesus in mein Leben kommt. Wie man den Zeitpunkt setzt, ist relativ egal. Wichtig ist, dass es passiert. Ja, was passiert? Nämlich, dass du sagst, Jesus, dass du gestorben bist, das nehme ich für mich. Dass du auferstanden bist, das nehme ich für mich. Ich möchte, dass du jetzt Herr in meinem Leben bist. Kann man auch Bekehrung dazu sagen, man kann auch geistliche Auferstehung, geistliche Neugeburt dazu sagen. Wichtig ist, dass etwas passiert, weil dann kommt die neue Dimension, das zweite Leben, das geistliche Leben dadurch. Das Bad der Wiedergeburt. Ihr kennt vielleicht die Szene, wo der Theologe Nikodemus mit Jesus spricht und Jesus erklärt ihm, wenn ein Mensch nicht durch Wasser und Geist neu geboren wird, dann kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ist bekannt, oder? Und Nikodemus fragt und guckt genauso unverständlich wie vielleicht die meisten Leute. Kann ich denn in den Bauch meiner Mutter zurück? Um Himmels Willen, lieber nicht. Aber Jesus sagt, nein, diese Neugeburt ist anders. Durch Wasser und durch Geist. Das Wasser haben wir in der Taufe bis heute. Und der Heilige Geist ist die Kraft, die den Glauben in dir weckt. Du kannst die ganze Bibel von vorne bis hinten durchlesen. Du kannst dir 100 Predigten anhören. Und du kannst auch alles sagen, ja, das hört sich ganz gut an. Aber wenn der Heilige Geist dir den Glauben nicht schenkt, dann ist das nur Wissen. Glauben heißt, hey, das ist meine Sache. Ich bin damit reingenommen. Jesus, das hast du für dich, für mich getan. Und dann bekommen wir das ewige Leben. Und das geht über den leiblichen, körperlichen Tod hinaus. Die Reihenfolge ist übrigens egal, ob erst der Glaube und dann der Geist und dann die Taufe oder umgekehrt. Wichtig ist, dass das geschieht und dass du das für dich selber annimmst. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Weißt du, es gibt immer wieder Einwände, gerade in unseren Kreisen, so ein Ritual, das kann doch alleine nicht retten. Das ist doch, hängt doch von deiner Entscheidung ab. Es gibt Leute, die sagen, wir haben in Deutschland viele getaufte Heiden. Also Menschen, die getauft sind, aber sich aus dem Glauben nichts machen. Aber es ist falsch, die Taufe und den Glauben oder die Bekehrung gegeneinander auszuspielen. Weder ich bin getauft, der Rest ist doch mir egal, noch ich glaube an Jesus, ich bin bekehrt, ich brauche doch keine Taufe. Nein, für das biblische Denken ist das Auseinanderfallen von Taufe und Glaube undenkbar. Das passt nicht. Von Paulus haben wir es ausführlich gehört. Es gibt auch hier ein paar Beispiele. Und das Spannende finde ich, dass sie unterschiedlich von der Reihenfolge sind. In der Apostelgeschichte 2 spricht Petrus, nachdem viele durch seine Pfingstpredigt bewegt waren und gefragt haben, ja, du hast ja recht, aber was sollen wir tun? Da sagt Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Da haben wir die Reihenfolge, wenn man so will, also Bekehrung, Taufe und dann den Heiligen Geist. Aber wie gesagt, die Reihenfolge ist egal. Wichtig ist, dass alles zusammenfällt. Jesus sagt in Markus 16, Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das gehört zusammen. Oder die Stelle, die habe ich gerade schon erwähnt, Jesus sagt, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Neugeboren aus Wasser und Geist. Glaube und Taufe gehören zusammen. Die Taufe ist das Zeichen und in der Taufe sind wir sichtbar mit reingenommen. Aber die Taufe ohne Glaube, das ist nichts. Nicht, dass der Glaube die Taufe erst aktivieren müsste. Aber das ist so nicht gedacht, das funktioniert so nicht. Der Glaube, die Taufe, das neue Leben, das soll sich in unserem Lebenswandel widerspiegeln. Und damit sind wir dann beim letzten Kapitel angelangt. Himmel und Hölle auf Erden. Stellt eure Glieder und alle Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute verwenden kann. Dieser Text rettet uns vor einer Vertröstung in das Jenseits. Ich habe oft den Eindruck, und manchmal habe ich es auch schon so ungefähr gehört, dieses ganz große Missverständnis. Weißt du, wenn du glaubst, dann kommst du mal in den Himmel. Und bis dahin musst du halt irgendwie noch aushalten und warten, das Leben wird schon irgendwie vorbeigehen. Nein, Himmel und Hölle gibt es nicht erst, wenn du tot bist. Das ist falsch. Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon unter euch. Darüber sprechen wir am 9. Juni. Und Paulus schreibt es hier auch ganz deutlich. Du bist jetzt schon auferstanden. Du bist jetzt schon Teil von Gottes neuer Welt. Sie ist in dir schon angebrochen. Und du sollst bitteschön daran mitarbeiten. Seit Jesus auferstanden ist, ist das Reich Gottes auf der Erde real. Es ist noch nicht vollkommen. Da reicht ein Blick in die Nachrichten, vielleicht auch ein Blick in deine Lebensgeschichte. Wir alle wissen, dass es hier noch Krankheit und Leid und Ungerechtigkeit und Verletzungen und Brüche im Leben gibt. Das ist real. Aber wir wissen auch, dass Gott schon wirkt, dass er Heilung schenkt, dass er Gerechtigkeit schenkt, dass er Hoffnung schenkt. Und Paulus sagt hier, überleg dir, woran du mitarbeiten willst. Am Reich Gottes oder am Reich des Satans? Himmel und Hölle gibt's schon. Du kennst die Redensart, der Himmel auf Erden. Damit ist nicht gemeint, dass alle Probleme gelöst sind. Aber damit ist gemeint, dass seit Ostern Gottes Reich auf dieser Erde ist. Und es wächst. Und jeder, der das erkannt hat, Jesus, du bist für mich auferstanden und gestorben, der das für sich akzeptiert, der ist Teil von diesem Reich, der ist schon Bürger in diesem Reich. Und immer, wenn jemand geholfen wird, ein gutes Wort gesprochen wird, wenn jemand von Jesus erzählt wird und der zum Glauben kommt, das sind nur kleine Beispiele, aber da wächst das Reich Gottes, da wird es sichtbar und greifbar und spürbar. Wo ein böses Wort fällt, wo etwas zerstört wird, wo etwas Ungerechtes ist, da kann das Reich Gottes nicht wachsen. Ich finde es wichtig, dass wir das begreifen. Himmel und Hölle, das ist nicht erst, wenn wir tot sind. Das ist keine Zukunftsmusik. Sondern das ist beides schon hier, noch nicht in Vollendung. Aber wir spüren es und wir sehen es. Und Paulus ruft uns eindringlich zu, überleg dir, wo du mitarbeitest. Stell dein Leib und Leben doch in den Dienst Gottes, dass das, was du erfahren hast, dass du durch die Taufe, durch den Glauben teilhast an dem neuen Leben, am ewigen Leben von Jesus, dass das in deinem Leben sichtbar wird, durch dein Tun, durch dein Reden. Du arbeitest mit deinem Leben entweder am Himmel auf Erden oder an der Hölle auf Erden mit. Neutral gibt's nicht. Und meistens spüren wir das. Zumindest wenn andere uns was antun, was Ungerechtes, was Unschönes. Aber wir spüren auch, wenn uns jemand was Gutes sagt oder tut. Und wenn wir das tun, meistens genauso. Tod durch Taufen? Ein provokanter Titel. Das gebe ich zu. Das mache ich gerne. Aber ich hoffe, es ist dir deutlich geworden. Ostern ist nicht ein Kirchenfest, was wir halt feiern, weil es so schön ist, die Ostereiersuche. Sondern das, was damals geschehen ist, das hat heute etwas mit dir zu tun. Jesus hat dir alles gegeben und er möchte dich dazu geben. Er hat dich in der Taufe dazu mit hineingenommen, in seinen Tod und in seine Auferstehung. Und er möchte, dass das dein Leben bestimmt, dass du nach ihm fragst, dass du sagst, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Jesus, ich möchte, dass du in meinem Leben mitgehst und dass wir aktiv am Reich Gottes mitbauen. Ich habe es nochmal zusammengefasst. Die Taufe nimmt dich persönlich hinein in das Ostergeschehen. Das zweite, der Glaube, die Taufe, das neue Leben soll sich in deinem Lebenswandel spiegeln. Und drittens, du arbeitest mit deinem Leben entweder am Himmel auf Erden oder an der Hölle auf Erden mit. Amen. Wir beten. Danke, Jesus, dass wir Ostern feiern dürfen und dass das keine Eintagsfliege ist oder irgendwas, was vor langer Zeit passiert ist, sondern danke, dass das jetzt real ist. Und danke, dass du uns dabei haben möchtest, dass du das für uns getan hast. Und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass der das immer wieder uns zeigt und wichtig macht, dass er die Beziehung zu dir erneuert, dass er uns zeigt, was du willst und was Ostern in unserem Leben bedeutet, dass wir an deinem Reich weiterbauen. Amen.